ARD.
SWR Kultur. Forum.
Auflösung der PKK bringt Öcalan den Kurden Frieden? Mein Name ist Klaus Heinrich. Seit über einem Vierteljahrhundert sitzt der Kurdenführer Abdullah Öcalan im türkischen Gefängnis. Gestern dann ruft er seine PKK, die kurdische Arbeiterpartei, zur Niederlegung der Waffen auf. Gibt es jetzt Frieden in der Türkei? Werden die vielen Millionen Kurdinnen und Kurden im Land endlich gleichberechtigt? Und was ist mit den Kurden in Syrien und im Irak? Darüber diskutiere ich in diesem SWR Kulturforum mit Leyla Imret. Sie ist Co-Vorsitzende der mehrheitlich kurdischen Partei DEM in Deutschland. Karin Sens, ehemalige Leiterin des ARD-Hörfunkstudios in Istanbul. Und mit Elinor Zaino, Leiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Türkei. Frau Imret, Sie repräsentieren die pro-kurdische Partei DEM in Deutschland. Waren Sie von der gestrigen Erklärung von Abdullah Öcalan überrascht?
Ich begrüße erstmal alle und wir haben halt erwartet, weil es war schon seit Monaten schon die Rede davon, dass ein Aufruf von Herrn Öcalan kommt. Selbstverständlich waren wir sehr aufgeregt und besonders war es wirklich für uns eine Tag, wo es mit Emotionen, aber auch mit einer starken Wille für eine Frieden und Freiheit und die Hoffnung besonders, wo es dann auch bei dem Aufruferklärung, als es dann auch wirklich wurde, war es natürlich für uns ein sehr historischer Tag.
Öcalan ist ja seit 26 Jahren im Gefängnis. Er war von der Todesstrafe bedroht, die dann in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt wurde. Herr Öcalan ist jetzt 75 Jahre alt. Hat er die Hoffnung, dass er doch noch mal in Freiheit kommt? Oder warum hat er das jetzt gemacht?
Ich denke, warum er jetzt gemacht hat, müssen wir uns erstmal den Hintergrund, besonders die letzten Jahre, besonders die letzten 10 Jahre waren ja nur eine Kriegspolitik. Und wir haben wirklich auch durch diese Politik sehr viel gelitten als Volk auch. Und auch als DEM und HDP waren wir vorher, wir sind heute als DEM. Weil wir immer wieder mit Verbotsverfahren und mit vielen anderen Sachen konfrontiert worden sind. Das heißt für uns, auch für Herr Öcalan, also wir als Partei haben uns immer für eine friedliche politische Dialog, eine politische Lösung eingesetzt und dafür bemüht. Und Herr Öcalan hat eigentlich schon seit 1993 immer wieder aufgerufen für eine friedliche politische Lösung. Und diesmal war, also nach, wie ich meine, der letzte Friedensprozess war halt vor 10 Jahren. Und ich habe selber damals als Co-Bürgermeisterin die Erfahrung in Kurdistan, in der Türkei gemacht. Und ich weiß, was für politische Atmosphäre es bringt und was für Hoffnung es besonders auch für die Menschen dort bringt. Und deshalb war dieser Aufruf dieses Mal war von meiner Sicht ganz was anderes, weil diesmal kam sozusagen die erste Botschaften oder allgemein Friedensaussagen von türkischerseits und von einer MHP, eine ultranationalistische Partei, wo sie selbst jetzt anerkannt haben, dass durch ein militärische Methoden die Frage nicht gelöst werden kann. Ja. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, dass man als Staat, aber auch als Parteien in der Türkei und besonders eine Rechts-Ultranationaliste, der bisher sich eigentlich gegen antikurdisch war und sich gegen die PKK sehr feindlich immer geäußert hat und auch für Entscheidung von Herrn Öcalan, ja, aber auch allgemein sehr in der Hinsicht sehr negativ war.
Ja, vielen Dank. Ja, Frau Sens, Sie sind waren 7 Jahre für den ARD-Hörfunk in der Türkei, haben von dort berichtet. Der Kontakt zu Öcalan soll ja ausgerechnet von der rechten Regierungspartei MHP, die ja noch rechts von der Erdogan-Partei steht, hergestellt worden sein. Wie kann man sich das denn erklären?
Also ich muss zugeben, als ich das das erste Mal gelesen habe, dass Barcelli da sozusagen die treibende Kraft war, da musste ich erstmal zweimal lesen und gucken, ob ich mich nicht verlesen habe beim Namen. Denn Frau Imrath hat es ja auch gerade schon angedeutet, eine Partei, die alles andere als freundlich den Kurden gegenüber gestanden ist und das auch noch steht, die dann eben plötzlich den Parteivorsitzenden vorne stehen hat, der auch noch auf einen Dem-Abgeordneten zugeht und ihm die Hand schüttelt und dann auch noch sagt, so sollte das eigentlich immer sein. Also da musste sich jeder erstmal die Augen reiben, ob er da wirklich sieht und hört. Jetzt kann man natürlich nur mutmaßen, was dahinter steckt. Es gibt viele, die sagen, dass Erdogan da sozusagen über Bande spielt. Wenn das Ganze nicht funktioniert, dann hat er seine Hände immer noch reingewaschen und kann sozusagen auf Barcelli zeigen und sagen, das ist mein Koalitionspartner, der das Ganze angezettelt hat, dass er sozusagen Barcelli nur als Werkzeug benutzt. Ich bin mir da nicht ganz sicher, denn die MHP, also die Partei von Devlet Barcelli, ist durchaus eine, die auch die AKP immer wieder mal versucht hat, vor sich herzutreiben, obwohl es ein kleiner Koalitionspartner ist oder der kleinere definitiv, aber nichtsdestotrotz ein nicht ganz unmächtiger Koalitionspartner. Und von dem her kann man nur mutmaßen, dass es möglicherweise ja eine Art gemeinsame Sache war und man eben diverse Vorteile gesehen hat, so zu verfahren.
Welche Bedeutung hat denn Öcalans Aufruf sowohl für die Türken als auch für die Kurden im Land?
Also es ist sicherlich, ich glaube, dieses Wort historisch da zu benutzen, wenn wir auf die Geschichte zurückgehen. Also es gab ja diverse Anläufe mit einem Friedensprozess 2009, der erste, der dann zwei Jahre später gescheitert ist, dann für viele noch in sehr guter Erinnerung, vor allem 2015, angebahnt auch schon in den Monaten und Jahren davor, aber dann auch krachend gescheitert, weil Erdogan eigentlich versucht hat, ja, die Kurden als Wähler zu gewinnen und das in einem Friedensprozess, der da angestoßen wurde, und am Ende hatte er seine absolute Mehrheit bei der Wahl 2015 verloren, weil viele Türken, also nicht Kurden, sondern wirklich Türken, damals die HDP, die prokurdische HDP und vor allem ihren, ich sag's mal, Star gewählt haben, nämlich Selahattin Demirtas, und Erdogan eben dann nochmal in Neuwahlen gehen musste und diesen Friedensprozess einfach abgebrochen hat. Und viele haben gesagt, also das wird so nicht mehr kommen, das werden wir möglicherweise nicht mehr erleben. So sehr wird er sich die Finger nicht mehr verbrennen. Aber wir sehen neue Wege, neue kreative Wege, und deswegen ist es auf jeden Fall für alle im Land ein erster Schritt, der aber sicherlich sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen wird. Und man braucht jetzt erstmal zu diesen Aussagen handfeste Schritte, die auf beiden Seiten vor allem Vertrauen irgendwie bilden werden. Und das ist nicht einfach.
Frau Zeynur, Sie sind noch relativ kurze Zeit in der Türkei. Aber was ist Ihr Empfinden? Auch Sie erleben ja die Türken um sich herum. Sie sind ja in der Türkei. Ist das tatsächlich auch aus deren Sicht ein historisches Ereignis gestern gewesen?
Ja, vielen Dank. Ja, das war absolut ein historisches Ereignis. Und wir hatten eigentlich, wie gesagt, schon seit Oktober darauf gewartet, dass etwas kommt, also seit dem Vorstoß von Herrn Bahçeli. Und ich bin aktuell in Mardin, also auch in einer kurdisch geprägten Stadt in der Südosttürkei. Und das war natürlich absolut das Highlight, was kam. Das wurde auch hier in vielen Städten, wurde es öffentlich auf Bildschirmen gestreamt, also dass die Menschen das gesehen haben. Ich habe gehört, in Diyarbakir haben die Menschen auch gefeiert. Hier in Mardin habe ich das jetzt nicht mitbekommen, aber es gab auch ein Streaming. Und was ich aber auch merke, ist, viele Menschen sind noch so ein bisschen unsicher, was das jetzt genau heißt. Also was sich jetzt wirklich ändert, das kann man irgendwie noch gar nicht einschätzen, weil es fast schon surreal ist. Also dieser Vorstoß seit Oktober, dass das jetzt plötzlich kommt und dann auch noch von den Ultranationalisten.
Ja, vielleicht erweitern wir an dieser Stelle mal kurz den Fokus. Die Kurden gibt es ja nicht nur in der Türkei, sondern auch im Nordirak und in Syrien, auch im Iran. Frau Zeynur, was bedeutet eine mögliche Aussöhnung Erdogans mit den Kurden für die gesamte Region?
Ja, also das kann natürlich jetzt die regionalen Karten auch nochmal völlig neu mischen. Und die Frage ist, also wie werden die anderen PKK-Ableger oder PKK-nahen Ableger reagieren? Also ich denke, man kann schon damit rechnen, dass die PKK sich jetzt wirklich dann auch auflösen wird, also dass sie dem folgen wird. Aber die Frage ist, was passiert mit den Ablegern in Syrien, im Irak? Und da hört man ja eher gemischte Aussagen. Also manche Ableger sagen, nee, wir fühlen uns daran nicht gebunden, manche begrüßen es. Und ich glaube, das ist jetzt, was sich so in den nächsten Monaten zeigen wird. Und ich habe auch heute in der Hürriyet gelesen, also es soll jetzt auch erstmal eine 3-4-monatige Beobachtungsphase sein, also was jetzt eigentlich passiert von Seiten der PKK, und dann zu schauen, was dann daraus folgt, auch für weitere Schritte.
Wir wollen das später nochmal vertiefen, komme ich jetzt aber doch gerne nochmal auf Abdullah Öcalan zurück. Frau Imret, welchen Einfluss hat dieser Mann eigentlich real und nicht nur symbolisch? Er ist seit 2,5 Jahrzehnten auf einer Gefängnisinsel, ist er da nicht isoliert? Wie kann er da Einfluss nehmen auf die Politik in der Türkei, auf die PKK und vielleicht auch auf die DEM-Partei? Wie macht er das?
Also man hat es nochmal auch in den letzten Zeiten besonders, wo die Krisen immer tiefer werden, innerhalb der Türkei, außerhalb der Türkei, wo auch die Isolation dann auch immer sehr stark zugenommen hat, wie zum Beispiel seit dem Isolationshaft oder die Isolierung hat es ja wirklich in der Türkei, innerhalb der Grenze, außerhalb der Grenze nur noch Gewalt, Repression, Willen und das hat dann sehr stark zugenommen. Und die Menschen erkennen und sehen es, wenn ein Gespräch mit Herrn Öcalan gibt, dann ist es wieder sozusagen, wo die Menschen wieder ein bisschen mehr mit Hoffnung, dass da sich wirklich was ändert, dass man mal wieder frei atmen kann und dass sich das nochmal alles sozusagen auf politische Wege gelöst werden kann. Das ist so einmal eine Hoffnung und zweitens, ich glaube, der hat schon einen sehr großen Einfluss auf die Kurdinnen und Kurden in allen Gebieten, also in 4 Teile des Kurdistans, weil die Denkweise und die Paradigma, die Demokratisierung und besonders dieses Roadmap, die er auch immer wieder veröffentlicht hat. Das kommt bei den Menschen an. Und vor allem müssen wir auch nicht vergessen, die Gründung von Freiheitsbewegung in den 80er, 90er Jahren, war ja wirklich die politische Situation, allgemein die Situation von Menschen war es so, dass man noch nicht mal ihre Existenz, also unsere Existenz wurde verleugnet. Und nachdem haben die Menschen erst, also nachdem konnten die Menschen sich dann heute als Kurdinnen und Kurden mit Selbstbewusstsein nochmal auftreten und auch als Kurdinnen und Kurden anerkannt werden weltweit. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass da auch eine große Dankbarkeit auch an Herrn Öcalan, so ein großes Vertrauen auch da ist. Zum Beispiel, wir haben jetzt auch bei diesem letzten Erklärung auch die Menschen, also ich rede immer noch mit, also ich bin zurzeit, also ich bin im Exil in Deutschland, ja. Aber ich bin DEM-Vertreterin und habe einen sehr guten Bezug auch noch zu meiner Heimatstadt, Cizre, und auch zu Türkei, Ankara. Und die Menschen sagen, wir haben volles Vertrauen. Wenn Herr Öcalan am Tisch sitzt, dann wissen wir dann, dass wir, dass es nur so Gute für uns ist. Aber wir vertrauen dem Staat nicht. Was wird der Staat oder AKP-Regierung wirklich ernsthaft Schritte in dem Sinne tun für einen Prozess, für einen Friedensprozess? Werden sie unsere Rechte allgemein wirklich auch anerkennen? Das ist halt die Frage. Da ist ein Vertrauensproblem an der Stadt. Aber bei Herrn Öcalan ist ein volles Vertrauen, was ich da halt bisher sozusagen Eindruck halte.
Frau Immer, Sie waren ja mal Bürgermeisterin der Stadt Cizre, wo Sie geboren sind, und haben Ihr Amt verloren. Wie ist das passiert?
Das war auch genau zu der Zeit, als ich gewählt worden war, ein Friedensprozess zwischen Herrn Öcalan und Erdogan. Und nachdem es gescheitert ist, es war 2015, wo wir als HDP einen großen Sieg hatten und seine sozusagen auch verhindert haben, dass er halt alleine regiert und so, also wegen des Systems, hat er natürlich dann auch einfach den Friedensprozess-Dialog einseitig beendet. Und dann haben wir natürlich dann gespürt, wie schrecklich es ist, so eine Kriegspolitik in unserem Region, wenn es dann ausgeführt mit den Repressionen. Und ich wurde eigentlich auch nur aufgehoben vom Amt, weil ein Friedensprozess-Dialog beendet worden ist, weil wir als Gemeinde, als Rathäuser, als HDP als kurdische Politiker und Politiker dann auch als Zielscheibe gesetzt worden sind, terrorisiert worden sind und kriminalisiert worden sind. Und somit musste das dann auch passieren. Zum Beispiel bei mir war dann wirklich Anwar durch eine Interview, die einfach manipuliert worden sind, als Grund genannt und dann auch vom Amt abgesetzt. Und so hat es sich das ja bis seit 2016, haben sie das immer wiederholt. Das heißt, die Rechte von Gewählten und Wählerinnen wurde einfach geräumt dadurch. Und das war ja auch irgendwie ein Putsch dann 2016. Und somit hat sich das, also somit ist die Türkei eigentlich, was um Demokratie und Rechtsstaatliche angeht, ja, hat sich dann die Situation immer verschlimmert und ist immer so heutige Krise entstanden. Ist dadurch entstanden.
Ja. Ja. Frau Senz, warum hat die
Regierung...
Ja, ergänz, bitte. Ja?
Ja, ich würde vielleicht kurz zur Stimmung in der Türkei, was sagen, die ist ja so als einheitliches Gebilde, was gerade bezüglich PKK angeht, nicht gibt. Und wenn wir beispielsweise, also ich war an der Ägäis unterwegs, habe mich mit Leuten unterhalten und habe gesagt, ich fliege nächste Woche nach Diyarbakir, dann guckte mich ein junger Mann an und sagte, da traust du dich hin. Und ich so, warum nicht? Also der Osten der Türkei, der Südosten, Diyarbakir, war im Westen immer ein No-Go-Area, lange Zeit, weil es zu gefährlich galt, dorthin zu gehen. Das hat sich inzwischen stark geändert und beispielsweise Eleonor Senor ist jetzt gerade in Mardin. Das ist inzwischen eine aufblühende Tourismusregion geworden. Und diese Region profitiert davon, dass inzwischen auch Türken vom Westen dorthin in den Urlaub fahren und sich ihr Land und eben auch diese Seite anschaut. Dadurch kommt Geld in diese Region, die eine sehr arme Region eigentlich immer war. Und die PKK hatte dort auch starken Einfluss, weil sie viele Leute auch einfach unterstützt hat finanziell. Also es war eine finanzielle Abhängigkeit ein Stück weit auch da. Und man hat sich durch dieses Geld, das eben jetzt auch über alle andere Quellen reinkam, ein Stück weit auch emanzipiert. Und junge Leute beispielsweise haben sich für den Konflikt auch gar nicht mehr so interessiert, sondern für die waren die finanziellen Probleme in der Türkei, die wirtschaftlichen Perspektiven viel stärker auch im Fokus, auch in der Region Diyarbakir. Viele junge Leute wollten da weg, weil sie keine Perspektive haben. Auch das ändert sich jetzt. Also auch diese Abhängigkeit ein Stück weit von der PKK ist weniger geworden, was die PKK selber auch geschwächt hat, zusätzlich natürlich zu militärischen Vorgängen des Staates gegen die PKK. Also auch da haben sich Kräfteverhältnisse ganz stark verschoben und ich glaube auch einfach ein anderes Verständnis innerhalb des Landes für den Südosten. Nichtsdestotrotz ist gerade im Westen immer noch sehr tief bei vielen Leuten im Hinterkopf, dass die PKK das Land über Jahrzehnte terrorisiert hat, das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn man beispielsweise heute und diverse Kommentare liest zu dem Thema, wie könnt ihr nur mit diesen Mördern jetzt eine gemeinsame Sache machen? Also diesen Vorwurf an die Regierung und auch an die CHP-Führung teilweise, die Öcalan-Aussage begrüßt, die gibt es jetzt durchaus.
Ja, es gab immer viel Kritik an der Türkei wegen ihres Umgangs mit den Kurden, aber es gibt auch sehr viel Kritik, seit Erdogan an der Macht ist, am Zustand der Demokratie und des Rechtsstaats. Frau Zeno, wie sehen die Türken eigentlich ihr Land selbst angesichts dieser Kritik?
Ja, ich wollte auch gerne noch mal ergänzen, was Frau Senz auch gerade gesagt hatte. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig zu verstehen, es gibt heute einfach auch eine junge Generation, auch eine junge kurdische Generation, für die eigentlich die PKK, also die PKK ist hier eine Terrororganisation und die vertritt auch nicht die kurdische Bevölkerung. Und ich glaube, das ist der Punkt. Und die junge kurdische Bevölkerung hat auch ganz andere Bedürfnisse und auch ganz andere Themen. Also die PKK ist auch mittlerweile auch aus der Zeit gefallen. Und für die Türken ist das eine Terrororganisation. Und ich glaube, man muss das auch noch mal trennen von den Kurden als Bevölkerung, als türkische Bevölkerung oder als Teil der Türkei. Und es geht hier eigentlich vor allem um eine Auflösung einer Terrororganisation. Das ist eigentlich der Hauptpunkt.
Wie sieht das eigentlich mit Herrn Öcalan tatsächlich aus? Er war ja früher Marxist-Leninist, hat den Sozialismus ausgerichtet, die PKK. Ist das immer noch so? Jetzt hat er gestern davon gesprochen, er ist für die Demokratie, ist er ein bekehrter Demokrat. Ist das glaubwürdig, Frau Imrit?
Also die Gründung von PKK, ich meine, er hat ja auch in seiner Erklärung ganz deutlich gemacht, wie sich das, die Notwendigkeit von einer Gründung entstanden ist und wie sie diese Weg, auf den Weg gegangen ist. Und heute ist die Notwendigkeit einer demokratischen Gesellschaft. Und da gibt es auch, nachdem auch, ich meine, am Anfang war das für eine unabhängige Kurdistan. Dann hat sich das so eine sozusagen Paradigmawechsel gegeben und heute ist es auch so, dass man ohne Spaltung von einem Staat, sondern einfach eine demokratische Gesellschaft aufbaut. Und ich finde an diesem Punkt auch sehr wichtig, dass man auch sieht, dass die Geschwisterlichkeit zwischen Kurdinnen und Türkinnen, die schon seit tausenden Jahren immer bestanden hat, dass man das nochmal sozusagen darauf basiert, in Zukunft für eine Gleichberechtigung, für eine Gleichheit, Demokratie, Zusammenleben aufruft. Und deshalb finde ich auch in der, ich finde an dieser Punkt auch sehr wichtig, weil da muss ich sagen, ja, es ist eine langjährige Konflikt in der Türkei. Und das ist auch darüber hinaus, also außerhalb der Grenze, auch in den Nordostsyrien, Irak und Südkurdistan und auch in, heute auch in Iran. Und man sieht auch, wie sich das zum Beispiel, ja, die, also da muss ich auch nochmal sozusagen ergänzen, dass es in Kurdistan, besonders in den kurdischen Regionen, da ich ja selbst dort auch die Erfahrungen gemacht habe, ja, die Menschen leiden natürlich dadurch, dass es immer ein Kriegsgebiet ist oder immer eine sozusagen unter Angriffe und Kriminalisierung ist, wird es auch von westlichen Türkei so angesehen, als ob man zum Beispiel auch als ich Bürgermeisterin wurde dort, hat man mir auch gesagt, oh, wie kannst du da als Bürgermeisterin dann überhaupt dein Amt ausüben, weil es ja sehr wild und sehr unsicher sozusagen immer im westlichen Seite zugezeigt wird. Aber dabei ist es so eine politisierte, so eine demokratische Volk, so eine Volk, wo, also ich bin da halt besonders auch, so besonders wurde ich da sehr stark sozusagen beeindruckt, dass die Menschen da wirklich sich mitbeteiligen, selbstbestimmend und auch besonders was um Frauenbefreiung angeht, was um Frauengleichheit, was für Kämpfe dafür auch sozusagen gibt. Und deshalb sehe ich da halt so ein bisschen anders, weil ich finde, wie man auf diese Konflikt oder auf die Frage eingeht, kann man auch dann heute besser auch verstehen, warum, was die Kurdinnen und Kurden besonders in der Region sich wünschen und wollen, was für Rechte sie, auf welche Rechte und mit was die immer wieder sozusagen alltäglich konfrontiert sind. Und deshalb hat sich natürlich die Lage so eine sehr, sehr tiefe ökonomische Krise auch geführt. Da stimme ich zu, die Menschen, die junge Generation besonders, hat keine Zukunftsperspektive mehr, besonders in den Regionen, weil sie keine Arbeit haben, weil sie die ganze Zeit sozusagen diskriminiert werden, weil sie nicht irgendwie beamtet werden. Also wie, es sind halt viele, viele Hürden, wo sie halt wirklich für ihre Zukunft selbst dann auch gestalten können. Aus dem Grund ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man das begrüßt und besonders auch unterstützt, dass dieser Friedensprozess Wirklichkeit auch von der, allerseits auch
ja. Machen wir einen kurzen, Rückblick, Frau Zainu. Sie haben sich ja auch damit beschäftigt, die Kurdenfrage, wenn man das so nennen dann kann, die entstand ja sozusagen mit der Auflösung des Osmanischen Reichs. Das sind ja 35 Millionen Menschen, glaube ich, Kurden in vier verschiedenen Ländern. Warum ist es nie möglich gewesen, diese Volksgruppe, sage ich es mal, oder dieses Volk in den einzelnen Staaten so zu integrieren, dass sie einigermaßen gleichberechtigt sind? Warum gibt es immer wieder Ärger? Weil die Kurden einen eigenen Staat haben wollen, weil es so viele sind, oder weil die Länder in, also Iran, Irak, Syrien und die Türkei die Kurden aus irgendwelchen Gründen fürchten?
Ja, ich glaube einfach auch damals nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches ist einfach dann auch die Möglichkeit oder die Gelegenheit nicht gegeben worden, dass es einen eigenen Staat gab. Und ich glaube, dadurch, dass es auch ein Volk ist oder eine Bevölkerung, eine Ethnie, die über mehrere Ländergrenzen, Staatsgrenzen jetzt verteilt ist und auch gar nicht einheitlich ist, ne? Natürlich auch sehr heterogen ist. Ist das Problem quasi in die Zukunft mitgetragen worden und man hat dort eigentlich nie eine wirklich nachhaltige Lösung gefunden. Ich glaube halt, also dass heute auch jetzt für die Türkei gesprochen, wir haben eine junge Generation und ganz egal, also welchen Hintergrund die jungen Menschen haben, also die haben die ähnliche Bedürfnisse und wir haben weiterhin eine Wirtschaftskrise oder auch eine Inflationskrise. Die Menschen brauchen Jobs, brauchen Zukunftsperspektiven und das ist eigentlich für alle jungen Menschen gleich. Und ich habe einfach jetzt auch Hoffnung, dass wenn jetzt dieser Prozess angestoßen worden ist von einer wirklich ultranationalistischen Partei, die dann auch natürlich hoffentlich dann auch die Wählerschaft hinter sich hat, dass man vielleicht in Zukunft da einen neuen Weg gehen kann, ohne Gewalt, also dass nicht nochmal Gewalt ausbricht. Und mein Gefühl ist auch, und das spüre ich zumindest jetzt auch hier in Mardin, dass die Menschen wollen eigentlich vor allem Ruhe haben und ein friedliches Leben aufbauen, eine wirtschaftliche Perspektive, eine Nachhaltigkeit. Und da sind sich eigentlich alle Gruppen, würde ich sagen, gleich auch in den Bedürfnissen.
Frau Senz, wir haben uns schon eingangs dieser Sendung gewundert, wie es zu dieser Unterstützung von rechts außen für diesen Diskussionsprozess gekommen ist. Jetzt fragen wir doch einfach mal andersrum. Was rechnet oder hat die Regierung eigentlich Öcalan irgendetwas schon angeboten oder kann es irgendwas anbieten, was wirklich seriös ist?
Also diese Gespräche oder diese Aussage kam ja nicht, weil Öcalan gesagt hat, ich nehme jetzt mal den Stift in die Hand und schreibe mal was Nettes, sondern es hat wohl offensichtlich schon über Monate Gespräche im Hintergrund auch mit dem türkischen Geheimdienst und Öcalan zwischen den beiden Seiten gegeben. Und man hat da sicherlich nicht nur jetzt eben diese Aussage als Endprodukt zu Papier gebracht, sondern es muss im Hintergrund eigentlich einen Plan geben, was man machen kann. Möglicherweise für ihn selber, dass er eben von Imrali rauskommt, vielleicht in einen Hausarrest. Das wäre eine Option schon mal. Aber natürlich auch eben die Verbesserung der Lage der Kurden im Land, beispielsweise eben was Sprache angeht und verschiedene andere Punkte. Wir haben ja gerade schon auch Punkte von Frau Imret gehört, wo es eben immer noch auch eine Benachteiligung gibt. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist aber eben auch wichtig, was verspricht sich Erdogan jetzt davon, dass er diesen Schritt geht. Das ist ja ganz klar. Er macht es ja nicht, weil er sagt, da ist ein Unrecht, dass derjenige jetzt schon da so lange in Isolationshaft auf Imrali auf der Insel Marmarameer sitzt, sondern es muss ja für ihn auch einen Vorteil bringen. Und da wird immer wieder die Präsidentschaftswahl genannt. 2028 werden die nächsten regulären Wahlen. Erdogan dürfte eigentlich nach der aktuellen Verfassung nicht mehr antreten. Er möchte eine Verfassungsänderung. Dafür braucht er auch Stimmen aus der Dem-Partei und möglicherweise schwebt ihm das im Hintergrund. Ich glaube aber schon, dass man den Kreis deutlich größer ziehen muss und eben auch insgesamt auf den Nahen Osten im Moment schauen muss, vor allem eben auf Syrien, das Nachbarland der Türkei, wo wirklich sehr viel in Bewegung ist und wo die Türkei als ein Gewinner herausgehen kann und die Chancen sind ziemlich gut und ich glaube, um sich da wirklich fokussieren zu können, versucht man eben andere Brandherde jetzt auch zu löschen und davon könnte eben jetzt genau auch dieses neue Friedensangebot auch profitieren.
Auflösung der PKK bringt Öcalan den Kurden Frieden, fragen wir in diesem SWR-Kultur-Forum. Ja, wie weit sind eigentlich die Kurden bereit, Kompromisse zu machen, Frau Imret? Also vor allem die politischen und auch die militärischen Organisationen, die es ja noch gibt in der Türkei, aber auch außerhalb. Will man den Frieden so sehr, dass man sagt, wir gehen dann auch Kompromisse mit der Regierung in Istanbul bzw. in Ankara ein?
Also ich denke mal, wenn, also von kurdischer Seite, also die DEM-Partei hat ja auch nochmal erläutert, dass sie hinter diese Friedensprozess stehen und auch ein Teil davon sind, aber dass es im Parlament die Frage gelöst werden soll. Und da ist es natürlich auch die anderen, alle anderen Parteien auch sozusagen und die Gesellschaft und alle anderen mit in diesem Prozess dann auch, dass sie dann auch mit beteiligt werden und mit so gemeinsam entscheiden. Das heißt, das wird 1:1 direkt mit den Menschen dort, die Betroffenen allgemein, die Völkern, das wird dann mit denen auch die Meinungen und die Gedanken von denen wird dann auch natürlich genommen. Und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, dass man den politischen, rechtlichen Grundlage dann auch sozusagen in der Hinsicht auch Schritte tut, besonders auch die Türkei, also AKP-Regierung, muss dann natürlich auch dieses Vertrauen auch nochmal von den Menschen auch gewinnen, so dass man halt auch eine konkrete in der Praxis auch sehen, dass dieser Friedensprozess auch so eine dauerhafte Lösung auch wird. Und aus dem Grund ist es natürlich wichtig, dass man auch natürlich bei diesen demokratischen Schritten in den Bereichen wie Politik, also in der Politik, Kultur, Sprache, Sicherheit, dass man halt diesen Friedensprozess so voranschreiten kann. Und das da wird es automatisch, denke ich mal, auch in anderen Teilen des Kurdistan allgemein eine bewaffnete Kampf nicht mehr nötig sein, würde die Menschen dann selbst dann auch sozusagen nicht mehr nötig sehen. Mhm. Und es gibt zum Beispiel auch viele Stimmen, wo sie dann sagen, so was haben wir dann davon, wenn es wurde jetzt sozusagen ein Aufruf für eine Niederlage von Waffen, aber auch für eine Auflösung. Aber die Menschen denken dann, okay, und was ist mit Verteidigung, Selbstverteidigung? Jetzt rede ich besonders jetzt für andere Teile des Kurdistans, so wie jetzt Nordostsyrien und so weiter und so fort. Und das ist halt natürlich, wenn diese demokratischen Schritte in diesen Bereichen sozusagen, besonders die rechtlichen besonders geschaffen wird, dann ist es ja auch dann automatisch, dass wenn bei einer Demokratisierung, eine demokratische Türkei kann auch Frieden und Freiheiten dann auch erschaffen werden. Und somit ist es natürlich, alle blicken jetzt auf Erdogan, sozusagen, was er jetzt machen wird. Ich denke auch, dass, ich meine, da war ja auch ein Aufruf, dass auch die PKK dann zu einem Kongress gehen soll und zum Auflösen. Ich denke, dass es dann auch wichtig ist, oder besser gesagt, es wurde nochmal auch betont von, dass Herrn Öcalan natürlich kann sein, dass er dann auch zu einer Hausarrest kommt, aber wichtig ist, dass er seine Forderung ist, dass er frei sozusagen kommunizieren kann mit PKK, mit der Partei, mit der Bevölkerung, also mit den Menschen, mit den allen Strukturen, damit dieser Prozess allgemein sozusagen voranschreiten kann. Und deshalb ist es, glaube ich, auch in der Hinsicht wichtig, dass es dass auch von allerseits mit diesem besonders wahrgenommen wird, damit es auch so ein Ergebnis kommt.
Ja, 40.000 Tote hat es gegeben auf beiden Seiten. Frau Seno, wie denken die Mehrheitstürken eigentlich über diese Geschichte? Ist das etwas, was man irgendwann, Sie haben eben schon gesagt, Sie sind vielfach in Kurden und vor allem in Ihren Organisationen Terroristen. Ist das irgendetwas, was man irgendwann mal vielleicht nicht abhaken, aber doch überwinden kann, um in ein friedliches Miteinander einsteigen zu können?
Ja, also ich hoffe das natürlich und vieles hängt jetzt auch davon ab, dass natürlich jetzt auch die Gewalt nicht wieder aufflammt und wir hatten ja jetzt auch die letzten Jahre ruhige Jahre, also wirklich nur noch sehr vereinzelte Anschläge und aber den Menschen ist die Gewalt und der Verlust natürlich noch im Gedächtnis. Und aber ich habe schon Hoffnung, wenn das anhält, dass man irgendwann auch zu einem normalen Umgang kommt und das Kapitel dann auch abhaken kann. Für mich stellen sich eigentlich noch die Fragen, also was passiert mit den Ablegern in den Nachbarländern, auch mit den Ablegern in Europa, also gerade in Deutschland und Belgien. Das ist mir noch nicht ganz klar, also ob die, wie die sich da jetzt einfügen oder ob die dann vielleicht doch eigenständig den Kampf weiterführen.
Hat die
Gewalt. Also ich persönlich, weil sie jetzt gerade auch gesagt hat, also ich persönlich finde es schon spannend, dass offensichtlich dieser Prozess nicht ganz so fragil ist, Denn sie hat gesagt, wir hatten ruhige Jahre, aber wir erinnern uns auch noch an den Anschlag in Ankara im Oktober auf ein türkisches Rüstungsunternehmen. Das war kurz nachdem Bahçeli sozusagen dieses Angebot im Parlament gemacht hat. Da war wohl nicht die PKK direkt beteiligt, aber eine Organisation, die der wohl nahe steht. Das hat den Prozess offensichtlich nicht erschüttert. Ich habe erst gestern mit einer Kurdin gesprochen hier in Deutschland, die gesagt hat, oh Karin, weißt du, gerade ist es wieder besonders schlimm. Und sie meinte, dass innerhalb schon einer Woche 340 kurdische oder insgesamt oppositionelle Politiker, Rechtsanwälte, Menschenrechtler wegen Terrorvorwürfen, Journalisten inhaftiert wurden und dass eben immer noch auch Bürgermeister abgesetzt werden, kurdische Bürgermeister abgesetzt werden und Zwangsverwalter eingesetzt werden. All das passiert immer noch. Also das hat ja nicht aufgehört, seitdem diese Gespräche geführt werden im Hintergrund und hat auch nicht aufgehört jetzt in den letzten Wochen. Aber trotzdem schreitet der Prozess voran. Das ist für mich auf der einen Seite schon bemerkenswert. Auf der anderen Seite, wenn es um vertrauensbildende Maßnahmen geht, glaube ich, steht auch ein Name wirklich ganz im Vordergrund. Und das ist der Name von Selahattin Demirtas, der seit 2016 in der Türkei inhaftiert ist, der frühere HDP-Chef, aber vor allem eine Person, die dafür steht, dass mit der HDP eine Partei plötzlich auf dem Wahlzettel stand, die zwar pro-kurdisch war, aber die auch von Türken mit großer Mehrheit gewählt wurde. Und das war sicherlich dieser Person Demirtas, die ein sehr vereinendes Persönlichkeit ist, im Vordergrund. Und ich glaube, wenn der aus dem Gefängnis herauskommen würde, dann wäre das ein sehr starkes Zeichen. Ich persönlich glaube ehrlich gesagt, dass wir das nicht so bald sehen werden, weil er eben eine sehr charismatische Persönlichkeit ist, die Erdogan sicherlich auch gefährlich in dieser Position werden könnte.
Weniger Repression, das muss natürlich das Ziel sein und ein freieres Leben für die Kurden. Frau Imret, gibt es so etwas wie eine Friedensformel, zum Beispiel eine Art Form der kulturellen Autonomie, den man den Kurdinnen und Kurden zugestehen muss oder auch irgendwann eine politische Autonomie? Oder gibt es immer noch den Traum von einem eigenen gemeinsamen Kurdenstaat?
Ich möchte kurz vorher sagen, dass das wirklich ein ernst gemeinter Anfang wäre. Natürlich eine beispielsweise Leerung von Gefängnissen, so wie jetzt Selahattin Demirtas, da stimme ich zu. Auf jeden Fall auch die Figen Yüksek da und viele anderen gewählten Abgeordneten, Funktionäre, die sind immer noch im Gefängnis. Es ist auch wieder ein sehr großer Widerspruch, wo wir auch Schwierigkeiten haben, natürlich unsere Volk dann, unsere Wählerinnen und Wählern auch zu sagen, also allgemein so dieses Prozess, oder von Frieden, Freiheit zu sprechen, aber immer noch auf einer Seite noch unter Angriffe, unter Repressionwelle dann stehen. Das ist dann halt natürlich auch die Beendigung von die systematische Zwangsverwaltung in kurdische Kommunen, aber auch so, auch finde ich, eine Ausrufung von einem Waffenstand durch die Türkei. Das heißt, auch die Angriffe finden immer noch auch auf Nordostsyrien in diesem Staudamm. Das heißt, es ist alles noch, es ist vielleicht nur der Anfang, der gestrige Aufruf und wir hoffen natürlich, dass da natürlich noch weitere Schritte dann auch konkret dann getan wird für eine Frieden und Freiheit. Und wir Kurden und Kurden natürlich, als ich meine, mein Vater, als er sich an diesen Kampf angeschlossen hat, wollte er eine unabhängige Kurdistan. Und das war in den 90er Jahren, wo es natürlich eine sehr, wo wir noch nicht mal als Kurdinnen und Kurden existieren konnten. Das heißt, die Sprache war verboten, alles war verboten. Als Kurden durfte man einfach nicht existieren. Heute ist es wieder eine ganz andere Lage, es ist eine ganz andere Situation. Heute leben die Kurden und Kurden und auf der Geografie leben halt auch viele andere Ethnien, andere Religionsgemeinschaften und viele andere sozusagen Menschen, wo sie dann auch demokratisch zusammenleben können. Ich denke, die Idee dieses diese demokratische Gesellschaft wäre eine Lösung. Sonst andere Lösungen, wie zum Beispiel eine Autonomie, ist natürlich, finde ich, notwendig. Aber eine demokratische Gesellschaft würde automatisch die Selbstbestimmung, Selbstverwaltung zu haben. Ich meine, das haben wir hier in Deutschland, können wir das genießen. Warum können wir das nicht in unserem eigenen Land? Es ist ein demokratisches System. Und ich denke, wenn die Gesellschaft demokratisiert und diese demokratische Gesellschaft sozusagen in Wirklichkeit dann auch gelebt wird, dann ist es automatisch so, dass man auch auf anderen Punkte dann auch eingehen kann. Ich denke, das wäre erstmal so.
Ja, Frau Imre, erstmal ganz persönlich gefragt, haben Sie persönlich die Hoffnung, in die Türkei zurückkehren zu können?
Ja, ich habe die Hoffnung, weil wir wurden nur sozusagen, wir wurden nur so verfolgt, weil wir wollten eine, weil wir für Demokratie, für Frieden, für Freiheit uns eingesetzt haben. Und wenn es da ist, dann denke ich auch, dass die politische Lage, wenn sich das ändert, dann die Wege auch für uns dann auch frei wird.
Ja, Frau Seno, noch mal kurz den Fokus erweitert. Es sind in dem Gebiet in Syrien, im Irak ja auch amerikanische Soldaten auch unterwegs, wird häufig vergessen. Der Friedensmacher Erdogan, ich mache das mal apostrophisch, er sieht sich als Player in der Region. Was kann er jetzt mit dieser Aussage von Öcalan, die sich zwar erstmal auf die Türkei bezieht, aber sicherlich auch Auswirkungen hat auf die kurdischen Verbände halt in Syrien und im Nordirak. Was kann er damit außenpolitisch erreichen?
Ja, also ich glaube, das zeigt einfach aktuell auch die stärkere Position, die man hat. Sonst hätte man diesen Prozess auch gar nicht von der türkischen Regierungsseite angestoßen. Und ich glaube, aktuell befindet sich die PKK und auch PKK-Gruppen auch in Syrien einfach auf dem Rückmarsch, weil auch vielleicht US-Präsident Trump die Unterstützung auch für die YPG einstellen könnte. Trump wollte das ja schon in der Vergangenheit und jetzt könnte das tatsächlich auch passieren. Also das heißt, die Türkei sieht sich natürlich jetzt in einer viel stärkeren Position und ja, die PKK ist auf dem Rückstoß. Und auch noch ein anderer Punkt, den ich auch noch mal sagen wollte, ist, bislang galt ja die PKK, das war die Bedrohung hier auch in der Türkei, die immer an erster Stelle kam. Und wir haben das erlebt, dass so viele, also auch Mandatsträger, Bürgermeister abgesetzt worden sind, denen PKK-Nähe vorgeworfen worden ist. Wenn es die PKK jetzt nicht mehr geben sollte, wenn die wirklich aufgelöst wird, dann greift ja dieser Vorwurf auch gar nicht mehr. Also das ist für mich auch noch ein Punkt, was heißt das dann eigentlich auch? Und das ist noch ein spannender Punkt, wo ich noch überlege, was das dann eigentlich heißt für diese Bedrohung, die bislang immer so stark präsent war, auch im politischen Diskurs, wenn die plötzlich wegfällt. Also da könnte sich vielleicht auch was Positives draus entwickeln.
Werden wir den Frieden bald erleben, Karin Senz, Ihre Erfahrung, Ihre Einschätzung aus dem, was wir in den letzten ein, zwei Tagen aus der Türkei hören konnten und natürlich mit Blick auf die letzten Wochen, Monate und Jahre zurück?
Den Frieden bald erleben. Puh, das ist immer die Frage, wie definiere ich denn bald? Ich halte mich ehrlich gesagt mit Prognosen bei der Türkei stark zurück, weil wir auch sehen, wie pragmatisch Erdogan immer und wie extrem schnell er reagiert. Also gerade mit Blick jetzt auch auf die Freilassung, mögliche Freilassung von PKK-Kämpfern. Also wir haben ja erst gesehen, dass Erdogan von Schweden praktisch ja fast schon die Auslieferung erpresst hat, als es um den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden ging, wenn wir uns daran erinnern. Also da gab es offensichtlich noch keine Strategie des Friedensprozesses mit Öcalan und der PKK, sondern im Gegenteil, man wollte unbedingt noch Kämpfer ausgeliefert haben in die Türkei. Und dementsprechend, Erdogan, sage ich immer, dreht sich so schnell um 180 Grad, dass einem schwindelig werden kann. Und deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Er wird das tun, was ihm nützt. Im Moment nützt ihm offensichtlich ein solcher Friedensprozess. Und man kann für die Türkei und für die Menschen der Türkei nur hoffen, dass er auch weiter dieser Überzeugung bleibt. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir mittelfristig vielleicht auch wirklich einen wirklichen Frieden dort sehen werden. Aber das hängt eben nicht nur von der Türkei ab, sondern beispielsweise eben auch von Faktoren, wie eben die in Syrien sich gestalten werden.
Frau Imrit soll das letzte Wort haben, aber bitte ein kurzes, weil unsere Sendezeit ist gleich vorbei. Was glauben Sie, kann der Frieden bald kommen?
Also ich sehe halt, das ist ja auch ein Drang durch aktuelle geopolitische Situation und an einer neuen Neuordnung auch im Nahosten, in Rojava und viel anderen. Und ich denke, dass es auf jeden Fall eine Bemühung gibt und das ist der Anfang. Und ich hoffe und wünsche eine Unterstützung auch von internationalen Mächten und Staaten, und Gesellschaften, dass dieser Prozess unterstützt wird und dass man sich für Frieden und Freiheiten einsetzt.
Vielen Dank. Auflösung der PKK bringt Öcalan den Kurden Frieden. Das war das SWR Kulturforum heute mit Leyla İmret, sie ist Co-Vorsitzende der mehrheitlich kurdischen Partei DEM in Deutschland, mit Karin Senz, ehemalige Leiterin des ARD-Hörfunkstudios in Istanbul, und mit Eli Norseno, sie leitet die Konrad-Adenauer-Stiftung in der Türkei. Mein Name ist Klaus Heinrich.